Dankeschön. Nee. Ja, so möchte ich euch auch begrüßen, recht herzlich. Ich darf heute predigen und möchte gern vorher kurz beten. Vater, wir wollen dir Danke sagen für diesen Vormittag, für diesen Gottesdienst, für den ganzen Ablauf des Gottesdienstes, den du geplant hast, den du durch deine Kinder hier ausführst und durchführst. Und dass es uns allen und auch den Zuhörern am Livestream oder wer die CDs hört, dass es allen dient, Herr. Lass dein Wort in unsere Herzen fallen, lass uns verstehen, was gemeint ist und dass es Wurzel zieht, aufgeht und Frucht bringt, Herr. Das ist mir immer ganz wichtig. Und dafür danken wir dir. Meine Predigt heute heißt, zum Herrschen berufen. Wisst ihr, die Schrift ist ja ganz klar und ganz eindeutig in dem, wer und was wir in Christus sind. Sie sagt uns das ganz deutlich, ganz klar. Da bleiben keine Fragen offen. Und doch habe ich festgestellt im Laufe meines Glaubenslebens, dass nicht jeder diese Position einnimmt, die er eigentlich von Jesus bekommen hat, diese Vollmacht, diese Autorität, die er uns gegeben hat. Der eine hält sich für zu klein, zu unbedeutend. Ach, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das ist nicht mein Ding. Unfähig. Ja. Und zum besseren Verstehen, damit wir begreifen und verstehen, was das Wort Gottes über uns eigentlich sagt, habe ich euch ein paar Zeugnisse mitgebracht. Und zwar die erste Geschichte handelt von einem Mann, der 1958 verstarb. Man hat ihn zu Recht den ersten deutschen Evangelisten genannt. Ich weiß nicht, ob ihn jemand kennt. Es ist Hermann Zeiss. Kennt ihn jemand? Ja, schön. Er war ein Heilungsevangelist und dieser Mann hatte überhaupt keine Scheu, das Evangelium zu verkünden, überall, wo er hinkam, gegen alle Widerstände. Und das war auch der Grund, warum er in einer Gerichtsversammlung saß. Er sollte dort verurteilt werden, und zwar von einem kirchlichen Gremium. Denn er hatte Schlagzeilen gemacht in der rheinischen Kirche, indem er seinen Dienst in einer kleinen Stubenversammlung begonnen hatte und in einer Baracke in Solingen weiterführte. Ich habe so an uns gedacht, wir haben auch angefangen in einer Stubenversammlung. Ja, und dann passierte es, dass er überall, wo er das Wort Gottes verkündigte, Menschen ganz spontan durch die Kraft von Jesus Christus und dem Heiligen Geist geheilt wurden. Stellt euch das vor, zu dieser Zeit. Es ist heute noch ungewöhnlich für viele Menschen in den katholisch-evangelischen Kirchen. Wenn da einer käme und wird plötzlich Hände auflegen und da würden Heilungen passieren, es würde auffallen. Glaubt ihr? Das würde nicht so einfach unter den Tisch gekehrt werden. Erst recht dort. Ja, aber die Leute, die ihn in ihren Kirchen sprechen ließen, wunderten sich auch darüber, dass er machte noch etwas. Er legte nämlich Hände auf und die Leute wurden geheilt. Ja, das war natürlich nochmal eins obendrauf. Deshalb wurde eine Sitzung einberufen und er wusste, dass alle, die in dieser Sitzung saßen, gegen ihn waren. Die Herren stellten sich vor und ohne Ausnahme waren das alles Männer mit hohen Titeln und Würden. Ein Von und Zu, einen Doktortitel, Professorentitel hatten sie. Sie stellten sich sehr würdig vor. Und als letzter kam er an die Reihe, der Angeklagte. Ganz ruhig hat er sich erhoben und hat gesagt, hat sich vorgestellt, ich bin Hermann Zeiss, von Gott geboren. Er hatte auch ein Von. Und damit hat er den höchsten Adelstitel ausgesprochen, den ein Mensch auf dieser Erde überhaupt nur gewinnen und haben kann. Ich habe gedacht, was muss das in den anderen ausgelöst haben, als er das tat? Ist ihr von Gott geboren und da geht es heute drum in der Predigt. Unsere Stellung in Jesus, hier in dieser Erde, auf dieser Welt. In den göttlichen Adelsstand erhoben. Ihr werdet dieses Wort öfter hören. Ich möchte auch wirklich, dass es sich bei uns allen einprägt. Denn viele Kinder Gottes machen ab einem gewissen Level Stopp. Wie gesagt, sie halten sich nicht für würdig genug, nicht für schlau genug, fähig genug und verpassen ganz viel von dem, was Gott für sie vorgesehen hat. Tja, in den göttlichen Adelstand erhoben. Da gibt es eine Bibelstelle in 1. Petrus 2, Vers 9. Da heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das er sich zu eigen macht, damit ihr verkündet die Wohltaten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Von wem wird hier gesprochen? Von uns. Wir sind damit betitelt und wir sind damit gemeint. Es gibt einen Adel der Gotteskindschaft. Man könnte sagen, hier, diese Bibelstelle ist die Krönung der Adligen. Die Krönung derer, die Könige und Priester wurden, nachdem sie Jesus ihr Leben gegeben haben. Wir werden in einen Adelstand erhoben. Wisst ihr, die meisten Menschen, so konnte ich das feststellen in den 30 Jahren, in denen ich gläubig bin, leiden wirklich ein Leben lang an anerzogenen Komplexen. Die Ursachen liegen oft in der Kindheit, im Elternhaus, in der Schule. Ja, auf allen Plätzen, wo Menschen mit anderen zusammenkommen. Da kann vieles passieren. Aber bei vielen Menschen sind diese Komplexe auch einfach das Resultat von Sünde, die ihr Leben zerstört und kaputt gemacht hat. Wir wissen, Ablehnung hinterlässt Wunden vielseitigster Art. Und Ablehnung sollte in unserem Leben nicht mehr vorkommen. Wir sollten niemanden ablehnen oder ausgrenzen. Das ist eines Gotteskindes nicht würdig. Denn dieser Lebensweg zeichnet sich dann wirklich aus durch Unversöhnlichkeit und Härte. Ist hier zu leben, heißt nun mal, verwundet zu werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass hier nur eine Person sitzt, die das noch nicht erlebt hat. Wunden vielseitigster Art. Schon im Kleinkindalter fängt das an, wenn die Geschwister miteinander streiten und sich zanken und so weiter. Da fangen schon die Wunden an, die entstehen. Ja, und am schmerzhaften ist es natürlich, wenn das von nahestehenden Personen kommt. Ich sage nochmal, Eltern, Geschwister, ein Elternhaus ist ein ganz wichtiger Ort, wo diese Dinge eigentlich nicht praktiziert werden sollten. Aber es gibt eine gute Nachricht. Unser Papa im Himmel hat den gesamten Leidensweg von unserem Herrn Jesus Christus so angelegt, dass alles, was es an Leid auf dieser Erde gibt, sich in den Qualen seines Sohnes wirklich wiederfindet. Und das ist eine gute Nachricht, weil jeder kann aus diesen Dingen heraustreten. Das ist ein Stückwerk der uns zur Verfügung stehenden Erlösung. Es gehört in dieses Gesamtbild absolut hinein. Und wenn wir mal Jesaja 53 lesen, die Zeit haben wir nicht, um das alles zu lesen, aber macht es mal. Schlagt es einfach mal auf in eurer Gebetszeit, lest es mal. Da kann man nämlich wirklich sehen, dass jede Form der Ablehnung, der Verachtung, der Schmähung sich absolut hier auf unseren Herrn konzentriert hat. Und es gibt eine Predigt, die haben mein Mann und ich mal gesehen, da wird ein Kreuz gezeigt, das ist ein Zeichentrick, da wird gezeigt, wie das, was Jesus am Kreuz auf sich genommen hat, mit Worten, also das wird dann so betitelt wie so ein Pfeil und es geht immer alles in Jesus hinein. Er hat das am Kreuz getragen. Und weil er das getan hat, hat er es neutralisiert. Und zwar für jeden, der das für sich ganz persönlich in Anspruch nimmt. Das ist keine Pauschalität in diesen Dingen, sondern es aufgrund einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus kann man heil werden, frei werden. Ja, seitdem gibt es einen Ausweg, wirklich für jeden Menschen, der durch die Bosheit, durch die Feindseligkeit und die Grobheit seiner Umgebung verletzt, verwundet, vergewaltigt wurde. Es steht jedem zur Verfügung. Viele Menschen von Geburt an wurde ihnen klar gemacht, dass sie nicht erwünscht sind. Man wollte sie gar nicht. Vielleicht war es ein Mädchen, was da kam, der Vater wollte einen Jungen. Und viele, viele, viele Möglichkeiten. Mir ist es auch so gegangen. Ich bin als uneheliches Kind geboren worden. Und man hat es mir deutlich gezeigt, dass ich nicht erwünscht war. Auf sehr ungute Art und Weise. was ich eine Schande und eine Last zum Beispiel war. Ich nehme mich jetzt nur mal als Beispiel, damit ihr versteht, was ich meine. Wisst ihr, aber durch Jesus ist es uns nun möglich, dass wir diese Schmähung, diese uralten seelischen Verletzungen hinter uns lassen. Wir können heraustreten aus diesem Ganzen. Warum können wir das? Weil es da einen Gott gibt, der so viel Liebe für uns hat. Wir können uns das überhaupt nicht vorstellen. Diese Liebe Gottes, wir wissen es. Wir haben es hier gespeichert und es ist auch in unser Herz gefallen. Aber was es wirklich bedeutet, diese Liebe in ihrem ganzen Ausmaß, werden wir wahrscheinlich erst im Himmel mal verstehen. Aber viele möchten begnadigt werden, bevor sie als Sünder das Urteil Gottes gehört haben. Aber Gnade gibt es nur für einen Verurteilten. Gibt es nur für den, der genau weiß, meine Strafe sieht so und so aus. Wenn du das erkannt hast, auch auf geistlicher Ebene, dann kannst du Gnade beantragen, kannst sie abholen beim Herrn. Psalm 103 sagt, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Ich trage diese Krone ganz bewusst. Ich will diese Krone haben. Ich sage immer, jetzt lass mal wieder ein bisschen Gnade fließen. Sie ist doch so nah, sie sitzt auf meinem Kopf. Macht euch das einfach bewusst. So kleine, einfache Dinge helfen uns manchmal wirklich über vieles hinweg. Ja, wir sind Adlige von Gottes Gnaden. Und es gibt Menschen, die waren ganz, 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 ganz weit unten. Für die hatte wirklich niemand mehr Hoffnung. Da gab es einen Karl. Er war ein Penner. Mit 14 Jahren war er schon alkoholabhängig, lebte dann lange Jahre auf der Reeperbahn. Mit 28 Jahren wurde er straffällig, kam ins Gefängnis, wieder entlassen, ging sein Leben weiter mit Alkohol, mit Straftaten. Eines Tages zum Beispiel wachte er auf und lag im Friedhof auf irgendeinem Grab. Ein anderer war er im Straßengraben, wurde er gefunden. Dann hat man seinen Vater angerufen und hat gesagt, du, dein Karl liegt im Straßengraben. Dann hat der Vater gesagt, dann lass den doch verrecken. Ich war geschockt, als ich das erste Mal gelesen habe. Aber dann wurde mir klar, wie viel Leid und wie viel Schmerz dieser Sohn über sein Elternhaus gebracht hatte. Wie viel die schon mit ihm erlebt hatten. Da war keine Hoffnung mehr, nicht mal mehr von dem Vater. Aber so wie der verlorene Sohn in der Schrift, so erinnerte sich Karl auch wieder an sein Elternhaus. Er nahm allen Mut zusammen und ging nach Hause. Klopfte an die Tür und seine Eltern ließen ihn wieder herein. Das verdankte er seiner Mutter. Dann sollte er ihr versprechen, dass er nie mehr trinkt. Aber das konnte er nicht. Er war ein alkoholkranker Mann. Das ging nicht. Und er wusste das. Eines Abends kam er wieder mal volltrunken aus der Kneipe, geht die Straße entlang, kommt an einer hell erleuchteten Kirche vorbei. Er geht hinein, setzt sich in die hinterste Reihe und schläft ein. Dort war gerade Bibelstunde. Und als die zu Ende war, dann hat der Pastor ist zu ihm gekommen und hat gesagt, was willst du hier? Warum bist du gekommen? Und Karl fragt ihn, gibt es einen Weg, vom Alkohol frei zu werden? Ich mache meinen Eltern so viel Sorgen und so viel Kummer. Der Pastor hat ihn mitgenommen zum Blauen Kreuz. Dort hat er eine Besinnungswoche mitgemacht. Und währenddessen lernte er einen anderen Ex-Alkoholiker, muss ich sagen, kennen, der vor vielen Jahren ganz plötzlich von jetzt auf gleich ohne Entziehungskur von Jesus geheilt wurde. Und er war schon selbst vom Blauen Kreuz aufgegeben worden, also keine Hoffnung mehr war. Da war nichts mehr, wo er sich noch etwas hätte holen können. Das hat ihm Karl imponiert, der hat gedacht, oh, ja, ein bisschen Hoffnung wuchs in ihm. Am Abend, als er in sein Zimmer ging, lag dort die Bibel, die seine Mutter ihm mitgegeben hat, mit seinem Konfirmationsspruch drin. Er hat aufgeschlagen und hat gelesen. Da stand, das Wort des Herrn ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er auch ganz gewiss. Dann hat er sich niedergekniet und hat gesagt, Herr Jesus, ich habe bisher so viel Mist in meinem Leben gebaut und ich will endlich mal was Richtiges tun. Ich gebe dir jetzt mein Leben, verändere du mich. Amen. Ab diesem Augenblick hat Karl nie mehr getrunken. Das ist schon viele, viele Jahre her. Er wurde augenblicklich frei. Und er wurde ein Mann, dem niemand mehr irgendetwas Gutes zugetraut hat, wurde von Gott geadelt. Er wurde in diesen Adelsstand erhoben. Wisst ihr, Gott schenkt uns Gewissheit unseres Adels. Und Gewissheit ist eine feste innere Zuversicht, dass man weiß, die Schuld ist getilgt. Als ich mich bekehrt habe, das war ein Sonntag in Karlsruhe. Dann war ich wieder wochenlang zu Hause. Aber ich bin in diesen Wochen, wir haben in so einem großen Patrizierhaus gewohnt, mit einem großen dunklen Treppenhaus. Immer wenn ich durch dieses dunkle Treppenhaus rauf und runter gelaufen bin, war ich mit einer Freude erfüllt. Ich war einfach so voller Freude und ich wusste, es hatte mir niemand gesagt, ich bin errettet. Da hätte die ganze Welt hätte kommen können, hätte sagen, du, nein, du bist nicht errettet. Das hätte mir gar nichts ausgemacht. Weil ich hatte eine solche innere Zuversicht, dass es so ist. Dass die Freude größer war als alles andere. Ja, das ist die Gewissheit unseres Adels. Diese Heilsgewissheit, sagt die Schrift auch dazu. Man weiß, die Schuld ist getilgt. Ja, das Wort Gottes in 1. Johannes 5, Vers 13 heißt auch, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und außerdem steht geschrieben, der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Tja, die nächste Geschichte, es sind alles Zeugnisse, aber man kann auch Geschichte dazu sagen, handelt von Ablehnung, Liebe und Gnade. Und da geht es um eine Schwedin. Sie heißt Mathilde Frede. Sie war die Tochter eines Gouverneurs und sie bekam die Erlaubnis von ganz oben, dass sie das Evangelium in alle Gefängniszellen bringen durfte. Ja, und dann steht sie eines Tages vor einer Tür und die Wärter sagen, nein, nein, hier dürfen Sie nicht hinein. Warum, fragt sie. Die Wärter sagen ihr, da sitzt Mata Habuya, ein Gewaltverbrecher. Ein Lustmörder. Er hat 6 Frauen nachweislich ermordet. Und man glaubt, dass die Dunkelziffer da noch sehr viel höher ist. Aber sie bestand darauf. Sie hatte die Erlaubnis. Sie durfte in alle Zellen gehen. Und die Wärter konnten es ihr nicht verbieten. Also ging sie hinein. Es war dunkel in dieser Zelle. Recht trüb. Und sie sah einen riesigen Mann dort sitzen. Als er sieht, dass sie eine Frau ist, kann man sich vorstellen, spannen sich alle Muskeln. Und es sah aus, als wolle er sich auf sie stürzen. Aber Mathilde ging ganz mutig auf ihn zu und sagte, mag Platz, Mata Habuya, ich möchte mich zu dir setzen. Sie setzte sich neben ihn und sie spürte, wie er sich entspannte. Sie suchte nach einem Gespräch, aber man kann sich vorstellen, das war nicht ganz einfach. Da sieht sie einen Becher im Regal stehen und bittet ihn, gib mir was zu trinken. Er sagt, du willst aus meinem Becher trinken? Denn der war recht schmutzig. Ja, sagt sie, ich will aus deinem Becher trinken. Er schüttet ihr ein und sie trinkt. Da sieht er in ihrer anderen Hand eine kleine schwarze Bibel. Und plötzlich sagt er, du bist Mathilde Frede. Ist das nicht eine Bibel in deiner Hand? Jawohl, sagt sie. Ich komme von einem Krankenbesuch. Dann bist du gekommen, um mich zu bekehren, fragt er. Sie sagt, ich bin gekommen, um dich zu besuchen. Ja, aber du gehörst zu den Menschen, die glauben, dass Gott durch dieses Buch zu uns Menschenkindern spricht. Jawohl, sagt sie, zu denen gehöre ich. Er nimmt das Buch, schlägt es auf und legt den Finger drauf und sagt, jetzt lies mir vor, was Gott mir zu sagen hat. Sein Finger liegt auf dem ersten Blatt der Bibel. Da heißt es, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und sie geht auf die Schöpfung ein und anschließend überträgt sie das auf sein Leben und sagt, Mata Habuya, so hat Gott dich auch geschaffen. Schon ehe du geboren wurdest, sind alle deine Tage schon in ein Buch geschrieben. Er steht auf und ist plötzlich sehr aufgeregt und sagt, lies weiter. Mathilde liest. Und die Erde war wüst und leer, es war finster und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Leg es aus, sagt er. Und sie sagt ihm, durch die Sünde ist dein Leben wüst und öde geworden. Es ist finster in deinem Leben, du bist in ein Leibeisen geschmiedet. Du denkst an die Birkenwälder, du warst einmal ein glückliches Kind, aber alles ist zerstört. Er wurde immer erregter, er atmete schwer und draußen vor der Türe hatte man Angst um Mathilde Frede. Sie machten die Türe auf, aber sie wies sie an, sie wieder zu schließen. Er sagte, lesen Sie weiter. Und Mathilde las und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und sie übertrug das wieder auf sein Leben und sagte, Matahabuja, auch in die Dunkelheit deines Lebens spricht Gott, es werde Licht und es wird Licht werden. Da brach dieser Hühne zusammen, er weinte und fiel auf die Knie. Die Männer kamen wieder herein, aber sie schickte sie wieder weg und nur sie allein war Zeuge einer Beichte, wie sie wohl noch keiner gehört hatte. Und er fand die Gnade Gottes, dieser vielfache Mörder. Diese Gnade Gottes hat seine tiefsten Stellen erreicht, die, die er vor allen anderen noch verborgen hatte. Sie kam, dieses Licht, in diese dunkle Seele und vertrieb die Dunkelheit aus dieser Seele heraus. Die festesten Mauern, die er um sich gebaut hatte, wurden gesprengt und vertrieben die Dunkelheit in seinem Leben. Und ich musste so denken, da gibt es ein Lied, das heißt, im Land des Todesschattens strahlt dein Licht auf. Genau das hat er erlebt, dieser Matahabuja. Und ich habe gedacht, wir lesen die Bibel, aber wir hören und lesen auch solche Zeugnisse. Sie sind eigentlich das Hören der Bibel. So habe ich das für mich gesehen. Weil sich hier das Wort Gottes wirklich sichtbar in diesen Menschen erfüllt. Wir erkennen die Frucht des Wortes Gottes in diesen Zeugnissen. Und warum sie uns gegeben wurden, diese kostbaren Worte der Schrift. Damit wir sie anwenden. Also dieses Zeugnis, ich habe es schon öfter gelesen, muss ich euch ehrlich gestehen, aber es berührt mich so sehr, jedes Mal aufs Neue. Wisst ihr, ich habe gedacht, wenn so ein Mensch, wenn Gott ihn errettet und wenn er ihm wichtig ist, dann haben wir einen großen Auftrag hier auf dieser Erde. Glaubt mir, da gibt es keinen, der da ausgenommen werden könnte. Und ich dachte immer, es ist einfach die Freude darüber, dass dieser Mann errettet wurde, was mich so ergriffen hatte. Aber der Geist Gottes ließ mich da Stopp machen. Ich durfte nicht weitermachen. Ich habe gesagt, Herr, was ist? Was sehe ich falsch? Und er sagte, du hast die Prioritäten verschoben. Zuerst solltest du die Liebe Gottes sehen, die daraus, aus diesen Zeugnissen wirklich spricht. Die Freude, dass sie errettet sind, die teilen wir alle. Aber die Liebe Gottes muss erkannt werden in unserem Leben und in dem Leben für andere. Mich hat das sehr beeindruckt. Und ich habe gedacht, dass keiner dieser Leute eine Chance hatte, von Menschen Ehre und Ansehen, geschweige denn ein Aufsteigen in höhere Gesellschaftsschichten bekommen hätte. Keiner. Und doch, Gott machte sie zu Königen und Priestern. Im Alten Testament sind Könige und Priester die höchststehenden Personen im Volk. Wisst ihr, wenn der Geist Gottes einen Menschen erfüllt, spielt Herkunft, Schulbildung, Vergangenheit einfach keine Rolle mehr. Es ist weg. Es ist ausgelöscht. Siehe, sagt Jesus, ich mache alles neu. Das tut er mit so viel Liebe. Wisst ihr, ich denke, wir Christen, wir messen uns oft immer noch so ein bisschen an der Vergangenheit, an dem alten Leben. An dem, wie man da mit uns umgegangen ist. Du bist nichts, du hast nichts.
Wer bist du schon?
Diese Gedanken sollten wir uns nicht mehr erlauben. Sie sollten in unserem Denken überhaupt keine Rolle mehr spielen. Wenn dieser Gedanke wieder kommt, dann sag einfach, ich bin eine Königstochter oder ein Königssohn. Ich bin von Gott geadelt. Das ist mein neues Leben. Das Alte, das nehmt ihr nur noch zum Zeugnis geben. Wisst ihr, ich habe mal gelesen, das fand ich so schön, stand mal geschrieben, so ein kleines Büchlein. Bei einer Vorstandssitzung der Ecclesia-Gemeinde sagte ein Bruder, als die anderen ihre Autos parkten und ausstiegen, zu einem anderen Bruder, die Fürsten Gottes reisen an. Es ist schon Jahre her, aber ich finde diesen Spruch so cool und so zutreffend und so wahr. Das sagt nämlich die Schrift. Aber wisst ihr, mit einem hohen Titel, das sind auch Erwartungen verknüpft. Menschen mit hohen Titeln wägen ihre Worte und ihr Tun in besonderer Art und Weise ab. Wenn man manchmal so ein Interview im Fernsehen sieht, wenn so Prominente interviewt werden, dann haben sie alle im Hintergrund ihren Manager oder die Managerin, die genau festlegt, welche Fragen gestellt werden dürfen, welche nicht, und die auch einen Stopp macht, wann das ganze Gespräch zu Ende ist, um ihre Leute zu schützen, damit sie nichts Verkehrtes sagen, was irgendwann wieder mal gegen sie verwendet wird. Ja, habt ihr das schon erlebt so? Gehört? Ihr guckt kein Fernsehen. Ja, aber wisst ihr, das kann man auch ins Geistliche übertragen. Das ist auch geistlich ganz wichtig. Wenn wir erst einmal erkannt haben, wer und was wir in Jesus sind, Könige und Priester, Königstöchter und Königssöhne, in einen Adel erhoben, den nur Gott vergibt. Kein Mensch kann den vergeben. Dann sollten wir uns auch darüber im Klaren sein, dass wir danach leben sollten, dass es Einfluss auf unseren Alltag hat. Wir sollten uns unserer Verantwortung und unserer Stellung absolut bewusst sein und was es mit sich bringt. Adlige von Gottes Gnaden reden nicht übereinander, klagen sich nicht gegenseitig an, nehmen einander nichts übel, lehnen nicht ab, heucheln nicht, treffen Entscheidungen, zu denen sie auch stehen, und zwar ganz bewusst, sonst trefft lieber keine. Und zwar kann es kosten, was es will, so eine Entscheidung, wenn wir uns einmal dazu entscheiden. Sie sind beständig, die Töchter und Söhne Gottes. Sie sind treu, nicht nur mal gerade, weil es so schön ist und so passend ist und weil der Lobpreis so toll war. Nein, sie sind auch montags, dienstags, mittwochs und so weiter. Auch dann treu und beständig in dem, was das Wort sagt, wie wir leben sollen. Ja, Adel hat Würde. Gottes heiliges Volk heißt es ja. Heilig bedeutet abgesondert, bedeutet rein. Das bedeutet, wir haben eine geordnete Vergangenheit und eine geordnete Gegenwart. Wen Gott geadelt hat, die Schrift sagt das so, darf sich vorkommen wie ein König. Und ich habe so gedacht, weltweit gibt es eigentlich nicht mehr viele Könige. Es sei denn, im Reich Gottes, da gibt es noch viele Könige. Seid ihr euch dessen bewusst, wer und was ihr seid? Welche Position ihr habt auf geistlicher Ebene? König und Herrscher, sagt die Schrift, sind wir. Worüber dürfen wir denn herrschen? Über die Sünde herrschen wir. Über die Sünde und über die, die verantwortlich sind, dass Sünde auch manches Mal in unser Leben kommt. Das heißt, sprich den Feind. Wir haben die Autorität von Jesus bekommen, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird uns schaden. Wisst ihr, ich habe schon oft mit, es sind halt meistens Frauen, mit denen ich dann gesprochen habe, so in der Vergangenheit auch. Und dann habe ich gesagt, weißt du, du solltest mal ein bisschen geistigen Kampf machen. Oh, nee, habe ich das öfter gehört. Das mache ich nicht. Dann habe ich wieder solche Angriffe vom Feind zu ertragen. Na gut, habe ich gesagt, du machst es dem aber einfach. Ja? Ich meine, wenn wir angegriffen werden, dann kommen wir in eine Verteidigungsposition. Wenn wir aber angreifen, ist der andere in einer Verteidigungsposition. Und das gefällt mir eigentlich, muss ich ehrlich sagen, besser, oder? Ich möchte mich nicht verteidigen müssen, sondern ich greife an, wo ich ihn erkenne. Setze ihn außer Kraft, so wie du das ja eben auch im Zeugnis gesagt hast. Wir haben diese Vollmacht, wir haben diese Autorität. Und ich glaube auch, dass wir die nicht oft genug und nicht immer nutzen. Manchmal sind wir zu bequem oder naja, man nimmt lieber eine Tablette oder was weiß ich. Ach, kann man auch nehmen, kein Problem, ich nehme auch hier und da eine. Aber wisst ihr, lasst uns doch in dem leben, wer wir sind und was wir sind, in dieser Herrschaftsposition. Und ich habe so gedacht, wenn wir uns ansehen, woher diese Leute da gekommen sind, die diese Zeugnisse in die Welt gesetzt haben, die gezeigt haben, das Wort Gottes, welche Macht es hat. Ja, da gab es vorher nicht viel zu rühmen. Gerade in diesen Schwerstfällen hier, da gab es vorher nicht viel zu rühmen. Und doch haben sie die Gnade Gottes erlebt. Es heißt ja auch so schön in 1. Korinther 1, Vers 27, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Oh, ich habe mich hier so wiedergefunden. Versteht ihr? Es gibt Leute, die haben studiert, das ist auch wundervoll. Wenn sie sich bekehren, ist noch besser, erreichen sie ihre Gesellschaftsschichten auch. Aber ich war eine einfache Frau und doch wollte Gott mich haben. Hat sich viel Mühe mit mir gegeben, ist immer noch dabei. Und gibt mir immer noch viel Gnade, unverdiente Gunst. Wenn ihr nichts mitnehmt aus dieser Predigt, dann diesen einen Satz. Ich bin in den Adelstand erhoben von Gott. Wir sind Könige und Priester. Wisst ihr, die letzte Geschichte hat etwas zu tun mit etwas in Ordnung bringen. Eine geordnete Vergangenheit, damit man auch eine geordnete Gegenwart haben kann. Da kam eines Tages ein Mann in die Seelsorge und legt bündelweise 500-Euro-Scheine auf den Tisch. Mit Adressen von armen Familien, an die das Geld weitergegeben werden sollte, aber ohne, dass man wusste, wo es herkommt. Der Pastor war erstaunt und sagte, Bruder, wir kennen uns nicht näher. Wo hast du denn das viele Geld her? Was ist mit dir? Er erzählt, als Kind wurde er im Ausland von seinen Eltern verstoßen. Dann kam er hier in Deutschland in ein katholisches Kinderheim. Dort ist er aufgewachsen. Und hat gesagt, mit 14 Jahren hat er gesagt, ich habe so viel beten müssen, dass es für den Rest meines Lebens reicht. So oft hat er auf den Knien gelegen. Er brauche den Rest seines Lebens nicht mehr zu beten. Dann wird er in Pforzheim Goldschmied, er heiratet, die Ehe geht kaputt. Er heiratet wieder, auch die zweite Ehe zerbricht. Die Frau ist in der Schwarzwaldklinik. Er hat zwei eigene Kinder, hat ein Juweliergeschäft und ein großes Grundstück. Aber er hat nie mehr nach Gott gefragt. Aber jetzt ist er in Not. Und er erinnert sich wieder an Gott. Er kniet sich in sein Wohnzimmer, dort hängt ein Kreuz, und betet ihn etwa so, Gott, wenn es dich gibt, so bist du der Einzige, der mir noch helfen kann. Kein Mensch, kein Seelsorger, kein Pastor, kein Zellleiter da, der ihm hätte helfen können. Er hat nicht mal eine Bibel im Haus. Er gibt seine Kinder zu den Nachbarn, geht in sein Atelier und schließt sich dort 8 Tage lang ein. In der Hoffnung, dass Gott sich ihm dort offenbart. Die Bibel sagt ja, wer sucht, der findet. Und Gott fand ihn, er fand Gott. Und während er so da sitzt, zieht sein Leben an ihm vorbei. Und er fängt an, alles aufzuschreiben. Alles, was er empfängt, schreibt er auf. Jedes Detail. 8 Tage lang. Nach 8 Tagen ist ein dickes Heft voll und das Reden Gottes hört auf. Aber ihn erfüllt ein großer Frieden, Gottes Frieden, hat sich über ihn gesenkt, damit er die Kraft auch hatte, das zu tun, was dann dran war. Als erstes ruft er das Finanzamt in Pforzheim an und sagt, bitte prüfen Sie meine Bücher. Ich habe so viel betrogen, dass ich mich selber nicht mehr auskenne. Ich lege alles offen hin. Sie prüfen eine Woche lang und der Chef ist auch mitgekommen, weil sowas ist ihm noch nicht passiert. Sie haben geprüft und zum Schluss kam eine Summe von 60.000 Euro heraus. Die hat er nicht in bar. Er verkauft sein Geschäft und bezahlt seine Rechnung. Dann schreibt er an den Oberbürgermeister von Pforzheim und bittet um Vergebung für das, was er getan hat. Und jetzt fängt er an, alles der Reihe nach zu ordnen, was er aufgeschrieben hat. Er muss auch sein Haus verkaufen und sein Grundstück. Und verkauft Liegenschaften im Werte von, muss ich gucken, 500.000. Er bringt alles in Ordnung. Er war auch in Karlsruhe auf dem Zollamt und hat eine Sache in Ordnung gebracht. Da ließ ihn der Chef rufen und hat ihm gesagt, das ist längst verjährt, das brauchen Sie gar nicht mehr. Was haben Sie denn für einen Gott? Fragt er ihn. Und haben Sie ein Buch von diesem Gott? Hat er auch noch gefragt. In der Zwischenzeit ist seine Familie heil geworden. Sie sind alle gesund, Mitglieder einer Gemeinde. Es geht ihnen gut, das Alte ist geordnet und die Gegenwart ebenfalls. Wisst ihr, eine geordnete Vergangenheit zu hinterlassen, ist etwas, wo viele Christen nicht drüber nachdenken. Mir ist es auch so gegangen. Wir sind mal umgezogen in die Neugasse hier in Hadamar. Da war auch die erste Gemeinde dann. Die erste. Und wir schauten nachmittags mal eine Predigt an. Ich weiß nicht mehr, wer da der Prediger war. Und der Mann sagte, dass man auch das alte Leben in Ordnung bringen müsse. Finanziell, beziehungsmäßig und. Es gibt ja viele Dinge, die man in Ordnung bringen kann, wo man nicht so ganz klar war oder wo man sich versündigt hat an Menschen. Und bei unserem Umzug hatte ich Ordner aussortiert von ungefähr 25 Jahren. Ich war Sammelbestellerin bei mehreren Versandhäusern, weil ich ja viele Kinder hatte. Ich konnte nicht arbeiten gehen raus, so habe ich mein Geld innerhalb der Wohnung verdient. Da waren Versicherungen dabei und. Und im Anfang lief das alles immer ganz gut. Sie waren großzügig, sie haben die Telefongebühren bezahlt, die Briefmarken und was da noch alles war. Es ist ja schon alles lange her. Aber mit der Zeit haben sie alles gekürzt. Es blieb wirklich nur noch die Provision übrig, die man dort verdienen konnte. Es hat mich geärgert. Und ich habe gedacht, ich kriege euch schon. Ich hole mir mein Geld zurück. Und das habe ich auch getan. Ich hatte einen Weg gefunden, wie das ging. War für mich gar kein Problem. Ja, und das hatte ich jetzt alles, diese ganzen Unterlagen hatte ich aussortiert. Und ich saß da auf dem Stuhl, hörte die Predigt und mir wurde heiß und kalt. Ich habe gedacht, was hast du gemacht? Du hast ja alles weggeschmissen. Aber ich hatte es nicht weggeschmissen. Ich hatte, weil es so viele Kundendaten dabei war, hatte ich es unter die Kellertreppe gehängt, an einen alten Nagel, nicht mehr einsehbar. Und dachte, mein Mann kann es mitnehmen, kann es durch den Schredder laufen lassen, damit ich da niemandem Schaden zufüge. Aber der Geist Gottes war klug. Bei mir hat schwer gearbeitet. Er hat dafür gesorgt, dass ich es vergessen habe, dass das Ding da hing. Und ich saß in dem Gottesdienst und hörte das alles und dachte, das kann nicht wahr sein, jetzt habe ich alles weggeschmissen. Wie soll ich dann jetzt diese Summen zusammenkriegen von den einzelnen Häusern? Da sagte der Geist Gottes zu mir, hat er gesagt, hängt alles unter der Kellertreppe. Oh, habe ich gesagt, danke, Herr, danke. Ich war der glücklichste Mensch der Welt. Bin dann nach Hause gegangen, habe alles sortiert, geschrieben, rausgesucht, war viel Arbeit, aber ich habe sie mit Freudigkeit getan, weil ich ja was in Ordnung bringen konnte. Dann lagen dort so zwischen 8 und 10 Briefe an die einzelnen Firmen. Da hat er natürlich mit einem schönen, ausgiebigen Zeugnis angefangen und dann unten halt kurz gefragt, so viel schulde ich Ihnen, wo kann ich es hin überweisen? Dann klingelte es, eine Freundin kam herein und sagte zu mir, was hast du denn da auf dem Tisch liegen? Du hast aber viel geschrieben. Habe ich ihr das kurz mit ein paar Worten erklärt. Was hat die gesagt? Das willst du wegschicken?
Das kannst du doch nicht wegschicken. Das sind Schuldeingeständnisse. Wenn die damit auf die Polizei gehen, die zeigen dich an, dann gehst du in den Knast.
Oh, habe ich da gestanden. Habe auf die Briefe geguckt. Kurz überlegt, Oma ist zu Hause, kann die Kinder versorgen. Ich habe gesagt, kein Problem. Wenn es so ist, dann gehe ich eben in den Knast. Aber die Briefe werden alle weggeschickt. So, ich habe sie dann weggeschickt. Die nächsten 8 Tage, muss ich ja schon ehrlich gestehen. Jetzt, wenn es geklingelt hat, wird ja wohl nicht die Polizei sein, die vor der Tür steht. Aber sie war es nicht. Und dann kamen die ersten Anrufe. Und zwar nicht von Mitarbeitern dieser Firmen, sondern von den Chefs selbst. Mir ist der Erste, der sich vorgestellt hat, mir ist das Herz wirklich in die Füße gefallen. Ich habe gedacht, oh, was wird der dir jetzt erzählen? Sagt der Frau Trümper, sowas haben wir noch nie erlebt. Solange ich im Dienst bin, und ich bin schon lange im Dienst, ich habe das noch nie erlebt. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand so etwas getan hat. Was sind Sie denn für eine Christin? Da konnte ich natürlich noch mal Zeugnis geben. Und einer hat auch gesagt, was haben Sie denn für einen Gott? Das waren Gelegenheiten, nochmal das Evangelium zu verkünden. Nur eine Firma hat sich ihr Geld wortlos nur mit einer Kontonummer mitgeteilt und auszahlen lassen. Alle anderen haben dann gesagt, Frau Thunberg, geben Sie das Geld an eine Institution Ihrer Wahl. Sie können es geben, wohin Sie wollen. Und dann habe ich gedacht, so, als sie die aufgelegt hatten, habe ich gedacht, meine Güte, in den Augen der Leute wurde aus einer Lügnerin, aus einer Diebin, die ich ja war, aus einer Betrügerin, eine absolut glaubwürdige Frau. Und selbst wenn mich da einer, wenn der eine mich da angezeigt hätte und ich hätte da, dann hätte ich auch dafür gerade gestanden. Es wäre auch kein Problem gewesen. Ich hatte eine geordnete Vergangenheit. Ich musste auch zu Leuten gehen, die ich belogen hatte. Und das waren ganz wichtige Leute für mich. Da war das Ansehen, das ich hatte bei ihnen, mir ganz wichtig. Ich habe gedacht, du wirst sie verlieren. Sie werden dich nie mehr mit dem Hintern angucken, wenn du das denen alles sagst, dass du das gelogen hattest. Aber der Geist Gottes lässt einem keine Ruhe. Man wird gerne gehen und wird es sagen. Und ich habe es getan. Und die meisten 2/3 von diesen Leuten haben gesagt, Angelika, das haben wir doch sowieso gewusst. Die waren gläubig, ja. Also, habe ich gedacht, und du hast jetzt Wochen gebraucht, bis du diesen Schritt getan hast, vor lauter Schiss. Ne? Gut, ein kleines Zeugnis noch von mir zum Schluss. Wir waren, mein Sohn und ich, wir waren mal in Karlsruhe auf einer Konferenz mit dem Derek Prinz. Es war Hochsommer, es war extrem heiß und dieser Versammlungsraum hatte ein Glasdach. Also ich kann euch gar nicht sagen, ich habe oft wirklich in der Mittagszeit, wenn das so extrem heiß war, habe ich gedacht, du fällst gleich hier um, du bist ohnmächtig. Mir wird manchmal schwarz vor Augen, so heiß war es da drin. Und in der Pause sah ich, dass Leute kleine Wasserfläschchen kauften. Und es waren 3 Eingänge in diesen Saal. An jedem Eingang stand ein Ordner oder eine Ordnerin. Bei mir war es eine Frau. Und ich dachte, oh, das ist eine kleine Lösung. Du nimmst dir ein Fläschchen zu trinken mit, dann kannst du mich wenigstens ein bisschen abkühlen. Ich kaufte ein Fläschchen. Ich sah auch, dass der Leute mit ihrem Fläschchen hineingingen. Und ich ging auch auf die Tür zu. Und die Frau sagte, es tut mir leid, aber Sie dürfen hier mit Ihrem Getränk nicht hinein. Und ich kann euch nur sagen, das war am Anfang meines Glaubenslebens. So schnell, wie die Ausrede und die Lüge auf meinen Lippen war, so schnell konnte ich gar nicht denken. Ich sagte, ja, aber ich nehme Medikamente. Ja, dann ist das was anderes. Dann geben Sie aber Acht, dass es nicht umfällt. Ich ging die nächsten Schritte in den Raum hinein, war über mich selbst erstaunt. Ich dachte, was hast denn du da gesagt jetzt? Ich hatte zwar Medikamente dabei, aber die brauchte ich da nicht zu nehmen. Es war also eine glatte Lüge. Das war noch so ein kleines Muster von der alten Angelika. Da kam das auch leicht. Schon mal, wenn es nötig war, nicht immer, aber doch hier und da schon mal eine Lüge über die Lippen. Ich bin auf meinen Platz gegangen. Bis ich dort ankam, war ich schon am Weinen. Mir liefen schon die Tränen. Ich habe gedacht, du hast gelogen. Herr, habe ich gesagt, es tut mir leid, ich werde das nie mehr tun. Oh, es nutzte nichts. Die Bedrängung, die Bedrückung wurde immer schlimmer. Und der Herr vermittelte mir schon ganz klar, geh zu ihr hin und sag's ihr. Was, habe ich gesagt? Ich bin Christin. Ich kann doch nicht zu einer anderen Christin gehen und kann sagen, ich habe gelogen. Was denkt die denn von mir?
Wie gesagt, ganz im Anfang meines Glaubenslebens. Aber Gott, der Heilige Geist, kann sehr beharrlich sein. Er kann auch sehr kräftig drücken. Er drückte auf mein Herz, also in einer Art und Weise, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich habe nur geheult, habe nur gedacht, wo ist der Berndi? Der Berndi lief in der Gegend rum und sprach mit Leuten. Welch ein Glück, dass er nicht neben mir saß, sonst hätte er gesagt, Mama, warum weinst du denn? Dann hätte ich ihm noch sagen müssen, warum ich geweint habe. Es wäre ja noch schlimmer gewesen. Aber wie gesagt, es wurde so schlimm wirklich, dass ich gesagt habe, Gott, es ist gut jetzt. Ich werde, wenn die Veranstaltung zu Ende ist, genau an dieser Türe herausgehen. Ich werde ihr sagen, dass ich sie belogen habe. Und ich werde keinen Tropfen von diesem Wasser trinken. Im selben Augenblick war diese Bedrückung weg. Ich war völlig frei. Ich war so voller Freude, ich hätte jubeln können. Und diese Veranstaltung ging zu Ende. Und ich bemühte mich ja, an dem richtigen Ausgang herauszugehen. Aber sie stand gar nicht mehr da. Ich fand sie auch nicht. Ich hatte mir das Gesicht auch nicht so eingeprägt. Aber es ist klar, nach einer Veranstaltung steht da kein Ordner mehr. Der steht nur da, wenn die Leute hinein wollen und nicht, wenn sie hinaus wollen. Und dann habe ich mich neben ihn gestellt. Ich habe gesagt, Berndi, ich brauche mal 5 Minuten. Ja, ist gut, Mama. Er hat dann wieder jemand gesehen, den er kannte. Ich habe mich so auf so eine Brüstung gesetzt und habe gesagt, Herr, was war das jetzt? Dann hat er mir ganz klar gesagt, die Entscheidung, die du getroffen hast, war ausschlaggebend dafür, dass es für mich schon erledigt war. Das Ding war gegessen, es war erledigt, weil du die richtige Entscheidung getroffen hast und weil ich weiß, du hättest genau das auch getan. Also unterschätzt Entscheidungen nicht. Entscheidungen sind ganz wichtig, wenn ihr auch bereit seid, sie zu halten. Wisst ihr, Gott gibt das Wollen. Und er gibt das Vollbringen. Und das haben wir oft auf den Lippen. Ach, Gott schenkt uns das Wollen und Vollbringen. Okay, tut er. Aber erst gibt er das Wollen. Dann kommt bei uns das Überwinden. Und nur wenn wir das auch schaffen, dann kommt das Vollbringen. Das ist eine ganz wichtige Einheit. Vergesst nie dieses Überwinden. Wenn ich nicht überwunden hätte da, dann wäre das nicht laufen. Versteht? Ich habe mich überwunden, eine Entscheidung zu treffen. Und dann konnte das vollbringen. Dann hat Gott in mir diese Freude, das alles vollbringen können. Und so gibt es viele Situationen, wo das bei uns so ist. Dann beraubt euch nicht dieser Freude und dieser Freiheit, die da anschließend folgt. Klar ist es, man stirbt immer ein kleines Stückchen dabei. Keine Frage. Aber wir müssen sterben, er muss zunehmen, richtig? Und das sind die Gelegenheiten, wo unsere Seele verliert und der Geist Gottes diesen Raum einnehmen kann in unserem Leben und verachtet sie nicht und geht richtig mit ihnen um. Ein Täter, wisst ihr, ist immer ein Überwinder. Ja, und jetzt möchte ich die Predigt nicht beenden, bevor ich euch nicht die Gelegenheit gebe, auch eine Entscheidung zu treffen, und zwar für Jesus Christus. Egal, ob ihr jetzt hier im Saal sitzt und habt Jesus noch nicht in eurem Herzen oder am Livestream die Predigt hört oder später auf CD hört, ist egal. Wisst ihr, ich hatte mal eine Vision. Jesus hat mir mal was gezeigt. Es kann auch sein, dass ich schon mal erzählt habe, aber das macht nichts. Ich sah das Kreuz und sah Jesus am Kreuz hängen. Und plötzlich flogen von seinem Körper ganz viele weiße Flatterdinger. Beim näheren Hinsehen, was ist das? Das waren weiße Kleider, die Kleider der Gerechtigkeit, die er uns da am Kreuz erworben hat, erkauft hat, teuer bezahlt hat. Und es flogen immer mehr heraus von ihm aus. Und dann wurde ich hochgehoben und schaute so über die Erde. Ich sah diese Rundung der Erde. Und diese Kleider, diese weißen Kleider verteilten sich über die ganze Erde. Und dann senkten sie sich. Und ich sah, hatte wie so einen, wie sagt man dann, so einen Blick, der ganz nah gucken kann plötzlich. Ich sah Menschen. Und sie stülpten sich über Menschen. Sie waren vorher, gingen sie so darum. Und dann kamen diese weißen Kleider und sie wurden ihnen übergezogen. Dann sprangen sie, dann hüpften sie, dann waren sie voller Freude. Und ich habe gedacht, wow, wie wundervoll. wenn Jesus uns das Kleid der Gerechtigkeit anbietet. Und die Gelegenheit will ich heute Morgen geben. Wisst ihr auch, die Errettung ist keine Pauschalität. Das ist nicht pauschal für jeden Menschen automatisch gültig, sondern nur für die, die sagen, okay, ich will das, was Jesus am Kreuz für mich getan hat, für mich auch ganz persönlich in Anspruch nehmen. Und dazu möchte ich, dass ihr euch mal aufstellt. Wir werden ein Gebet sprechen und ihr habt die Gelegenheit, ihr könnt es nachsprechen, wenn ihr das dann ernsthaft meint. Lieber Herr Jesus, ich bringe dir jetzt alle meine Lebensschuld. Ich bitte dich, vergib mir. Komm in mein Herz und sei der Herr in meinem Leben. Danke. Amen. Und ich würde gerne noch mal fragen, ist jemand hier?
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.